So, durch die spontane Gebetszeit muss ich jetzt eine Viertelstunde weniger predigen? Nee. Ich freue mich total über das Wetter. Ich weiß nicht, Sonne macht irgendwie nie depressiv. Und ist gut. Ich möchte euch in ein Thema mit reinnehmen, was wir so schon mal angeschnitten haben in der einen oder anderen Predigt. Vielleicht und was wir heute vielleicht ein bisschen ausführlicher behandeln und was hoffentlich deine Beziehung zu Gott einfach auf ein neues Level bringt, nachdem wir die nächsten dreiviertel Stunde einfach durchlebt haben. Und zwar geht es mir um den Kampf um die wahre Beziehung. Und jetzt fragst du dich, okay, was ist die wahre Beziehung? Ist es die zu meiner Frau oder zu meinem Mann oder zu meinem besten Freund? Und natürlich ist die wahre Beziehung die Beziehung zu Gott. Und die grundlegendste, würde ich mal behaupten, weil aus dieser Beziehung raus lebst du ja in den anderen Beziehungen. Und ich glaube, als Gott die Menschen geschafft hat, als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er das gemacht, weil er gesagt hat, hey, ich will was schaffen, was besonders ist, was einzigartig ist, und dann hat er den Adam gemacht und hat geschnallt, okay, nur so ein Mann auf der Erde reicht nicht aus, wir brauchen noch sowas wie eine Frau, und dann sind die zusammen glücklich, ja, und können sich auch optimal ergänzen, ja, weil überleg mal, es gäbe nur Männer oder nur Frauen, ich glaube, die Welt wäre komisch. Die Männer denken sich jetzt so, hä, warum? Die Frauen denken sich, wäre herrlich einfach. Und ich glaube, wir sind uns eins zu sagen, hey, die Beziehung zu Gott ist total wichtig und sie ist grundlegend. Und ich möchte heute mal so ein paar Hilfestellungen geben oder Fragen weitergeben, die du stellen kannst, wo diese Beziehung auf ein neues Level bringen kann und auch bringen wird, wenn du dem nachgehst. Viele sagen immer so, hey, Gott ist mein Freund oder Gott ist mein Vater, je nachdem, was du brauchst in deinem Leben, oder Gott ist der irgendwo da oben sitzt. Wenn du Leute aus der Welt fragen würdest, wäre es eher dieser Typ, der halt im Himmel sitzt und nicht lächelt zweimal im Jahr an Weihnachten und Ostern, oder was auch immer. Ja, aber ich glaube, wir sind zu einer viel tieferen und engeren Beziehung zu Gott geschaffen, als wir sie momentan alle überhaupt leben oder als wir momentan auf dem Level, wo wir momentan sind. Ich glaube, dass wir zu noch einer tieferen Beziehung zu Gott geschaffen sind und dass es auch möglich ist. Und ich weiß nicht, ob du so Leute kennst. Ich kenne viele Leute, von denen ich sage, hey, was die für eine Beziehung zu Gott haben, was für Weisheit auch daraus resultiert und was die einfach vom Stapel lassen, das beeindruckt dich. Ja? Oder sagst du, hey, da will ich auch hin. Und ich glaube, dass es möglich ist für jeden von uns, egal wo du stehst, ob du jetzt sagst, du gehst mit Jesus für erst seit einem Jahr oder seit 10 Jahren, dieses neue Level ist erreichbar und ist möglich. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass Beziehung ziemlich angegriffen ist, weil die Beziehung nun mal unsere Grundlage zu leben ist. Ja, egal zu wem, zu Gott oder auch zu deinen Mitmenschen, wenn der Teufel dir irgendwie oder irgendwas zerstören will, macht das meistens über Beziehungen. Ja. Kommt immer irgendjemand und sagt, alles ist kacke und ich gehe jetzt zum Beispiel oder so. Du merkst irgendwie, du hast eine wichtige Sache vor dir und plötzlich entsteht Streit mit deinem Partner und du weißt gar nicht, warum eigentlich. Ja. Und das sind so die Punkte, wo du manchmal so erlebst, hey, Beziehung ist angegriffen, ja, weil der Teufel eben nicht will, dass wir in guten Beziehungen leben, weil Gott will, dass wir gute und ehrliche Beziehungen haben. Und ich glaube, ihr habt alle fast Facebook und Instagram und so weiter. Und ich glaube, dass wir heutzutage so ein bisschen so einen Schrei durch diese Welt geht, und zwar dieser Schrei nach Aufmerksamkeit oder nach der Bestätigung, dass ich wichtig bin und was Wertvolles bin. Ja. Woran sehen wir das? Es gibt zum Beispiel Tausende von Menschen, die reisen nur um die Welt und machen jeden Tag ein cooles Selfie und verdienen dadurch Geld, weil sie eine bestimmte Anzahl an Likes bekommen. Jetzt sagst du, ey, ich habe letztens 100 Likes gehabt, voll viel. Dann sage ich dir, tut mir leid, ist nicht viel. Um Geld zu verdienen, musst du bei 100.000 anfangen und dann geht's aufwärts. Ja. Und wenn du dann bekannt bist, kriegst du Millionen und verdienst dann irgendwann Geld damit. Aber hey, ich glaube, dass dass dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, dass der sich dadurch irgendwie nur widerspiegelt. Ja? Jede Generation hat so ihre bestimmten Punkte. Und ich glaube, dass das sehr grundlegend ist. Weil, hey, wenn ich dich eins fragen würde, was ist dein grundlegendstes Bedürfnis, dann würden wir irgendwann schon alle an den Punkt rauskommen, wo wir sagen, ich will wichtig sein, ich will eine Bedeutung auf dieser Erde haben. Keiner von uns hat Bock, halt hier zu leben und nach 80 Jahren wieder zu sterben. Aber eigentlich wäre es egal gewesen, ob du da gewesen wärst oder nicht. Ja? Und wir wissen das, wir Christen, Gott hat uns mit einer Bestimmung geschaffen, aber wir handeln halt doch mal manchmal anders. Ja. Und ich habe mir mal so überlegt, was hat uns Facebook eigentlich gebracht? Was hat Facebook gebracht? Ja, und mir ist zunächst mal eingefallen, ich nehme mal die ganzen sozialen Medien mit rein, ich nehme dein Handy mit rein, die schnelle Vernetztheit, alles. Ja. Was hat es uns gebracht? Das Erste, was ich dachte, es hat uns gebracht, dass wir kommunikationsunfähig werden. Sagst du, hey, ich schreibe doch 5000 WhatsApps am Tag. Genau das ist das Problem. Ich habe letztens jemanden angerufen und der ging ans Telefon und sagte, hey, voll krass, dass du anrufst. Hat mich schon 2 Monate niemand mehr. Ja, also wir sind überrascht und unser Handy klingelt mittlerweile. Denkst du, hä, wer ruft an oder warum ruft diese Person an? Das ist eine Nummer, die du nicht kennst. Denkst du, hä, was geht ab? Aber eigentlich ganz normal, ja. Du sitzt mit 5 Leuten beim Essen am Tisch und mindestens 4 haben ihr Handy draußen, auch wenn du im Restaurant bist mal so. Weil letztens, wenn du mit jemandem essen, wenn du so rumguckst, also erstmal macht jeder ein Bild von seinem Essen, ja. Dann lädt das Bild hoch, dann stellt er fest, Mist, das Essen ist eigentlich kalt. Dann beantwortet er schon wieder Kommentare unter seinem Essensbild. Und am Ende verschenken wir sich noch kurz, ob man zusammenzahlt oder getrennt, ja. Und dann geht es wieder weiter. Ich überspitze das ein bisschen, aber irgendwie läuft es doch manchmal so, ja. Und vielleicht hast du es schon gemerkt oder nicht, vielleicht bist du auch mega krass unabhängig, aber wenn wir Sachen teilen, dann frage ich mich immer, was ist meine Motivation draus? Und wir Christen sagen natürlich, ja, meine Motivation ist nicht, dass ich geliebt werden will oder gesehen werden will, sondern Gott sieht mich und liebt mich, ja, und ich mache das nur, damit andere eben mein schönes Bild sehen, zum Beispiel, dass Joni gestern in Holland war und mit seinen Huskies durch die Wüste gestapft ist oder so. Ja? Okay, es waren Dünen, aber es sah teilweise aus wie eine Wüste. Und die Leute gucken dich immer an, wenn du mit 2 Huskies über den Strand läufst, so, hä? In die falsche Kontinent, so, ja, nach dem Motto. Und es ist interessant, dass die Welt, oder ich glaube, wir machen das nicht so viel, von euch kenne ich nicht so viel, wo ich sagen würde, macht das, weil ihr geliebt worden seid oder wollen, dass ihr geliebt wollen werden würdet. Ach, ihr weißt, was ich meine. aber viele Menschen machen das, weil es ihr einziger Möglichkeit ist, weil sie einfach diese nicht sozialen Kontakte nicht mehr haben. Und es ist kein Schlag jetzt gegen soziale Medien. Ich glaube und ich weiß, dass man das sinnvoll nutzen kann. Ja? Und auch wir als Kirche sind ja auch unterwegs und sagen, hey, es gibt Gottesdienst, das ist Hauskirche. Und das ist total gut, aber ich glaube, dass wir immer bei allem aufpassen müssen, dass es uns nicht die Beziehungsfähigkeit raubt. Ja, das ist wie bei jedem Hobby, das du machst. Es gibt immer so ein Maß, was zu viel ist. Ja, und ich glaube, da ist es auch so, wenn du mal auf dein Handy schaust, zumindest bei iPhones funktioniert es, da kannst du gucken, wie viel Akkuverbrauch du prozentual hast. Ja, das heißt, du könntest gucken, wie viel Prozent Akku habe ich jetzt zum Beispiel für Instagram und Facebook verwendet oder wie viel Akku habe ich zum Telefonieren verwendet. Das kannst du nachgucken. Und das ist quasi deine Statistik von, wie nutze ich mein Handy. So, wenn du jetzt 60% deines Akkus, was der bei mir 12 Stunden hält, für Instagram verbraucht hast, kannst du dir ausrechnen, wie viel Zeit du dort unterwegs warst, seit du das letzte Mal aufgeladen hast, was du fast jeden Tag machst. Ja? Und Zeit ist nicht alles, aber Zeit ist ein Indikator dafür. Ja? Und ich habe mir das öfters mal angeschaut und dachte, so ist ein bisschen zu viel Prozent. Ja? Also so 3, 4, nee, nicht. und ich möchte euch 5 Punkte heute mitgeben, wie wir diese wahre Beziehung oder diese intensive Beziehung zu Gott einfach leben können oder auf dieses nächste Level bringen können. Der erste Punkt ist, fang an zu kämpfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir so oft, oder dachte mir so oft, ja Gott, ich habe doch gebetet und warum ist jetzt nicht, ne, ist es nicht passiert oder irgendwie, ich will dich erleben und wo bist du denn? Ja. Und wir leben oftmals so diese Ein-Gebet-Politik. Also du betest etwas, du erwartest, dass es sich erfüllt und dann erfüllt es sich halt nicht und du bist enttäuscht. Ja. Ich weiß, du betest 5-mal und dann bist du enttäuscht, aber ich bin manchmal noch einmal enttäuscht. Ja. Und ich glaube, dass wir manchmal wegkommen müssen in manchen Dingen unseres Lebens, weg von dieser Problembeziehung, wo wir Gott mit so einem ganzen Paket Mist ankommen und sagen, hier Gott, bitteschön, löst es mal für mich und ich setze mich hin und entspanne mich. Ja, und hin zu einer innigen Freundschaft zu sagen, Gott ist Teil von meinem Problem und er ist auch Teil von meiner Problemlösung, weil du kannst mit diesem Paket voll Mist zu Gott kommen, er wird dich niemals ablehnen. Aber ich glaube, dass es mehr gibt als dieses, ich lade mein Mist bei Gott ab und dann gehe ich halt weiter. Ja. Und wie oft machen wir das? Ja? Stehst morgens auf, denkst dir, oh meine Güte, ey, heute wieder. Ne? Was für ein Tag! Dann scheint die Sonne und denkst, oh Gott, bist gut. Ja? Und ich glaube, dass dieser erste Schritt ist zu sagen, ich kämpfe dafür, nicht nur einen Gott für meine Probleme zu haben, sondern einen Gott für mein komplettes Leben. Weil in einer normalen Freundschaft ist es ja auch so, du kommst nicht immer nur mit einem Paket voll Mist an und lädst den ab und gehst wieder, ja? Sondern da findet ein Austausch statt. Kannst auch nicht bei deinem Ehepartner immer kommen und nur sagen, was schlecht läuft und dann wird die Ehe besser. Zumindest denke ich es mir. Sondern da gibt es mehr. Ich habe mir gesagt, wenn die Beziehung zu Gott nicht läuft, dann erst recht. So, ja, also wenn du sagst, ey, ich spüre Gott nicht oder ich habe gerade so eine Durststrecke, also so extrem fromme Wörter für mir geht's gerade beschissen, oder ich fühle mich gerade wie in der Wüste, Gott redet nicht zu mir. Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden oder von dem lasse ich mich finden. Und wenn du Gott suchst, dann tust noch mal mit diesem Vorsatz, der davor steht, weil da steht nämlich, wer mich sucht von ganzem Herzen. Und vielleicht hast du Gott nur halbherzig gesucht, ich mache das manchmal, weil so in dieser Erwartungshaltung, du musst dich doch finden lassen, steht in deinem Wort drin, dann bist du schon falsch unterwegs. Sondern einfach zu sagen, Gott, ich suche dich jetzt und ich bin aufrichtig, hier sind die Dinge, die ich nicht drauf habe. Und dann auch zu sagen, Gott, ich will dich finden. Ja. Und ich glaube, dass Gott sich dann finden lässt. Und ich glaube, dass Gott uns aufruft dazu, zu kämpfen für diese Beziehung jeden Tag neu. Ja, du sagst vielleicht, Mann, wann hast du das, wenn ich dich fragen würde, wann hast du das letzte Mal so irgendwie ein Wort von Gott bekommen oder eine Gebetserhörung? Ja, und du musst da sagen, ist länger wie 3 Wochen her, dann würde ich sagen, hey, kämpf doch mal dafür, dass es dauerhaft Teil von deinem Leben wird. Ja. Ich bin morgen aufgestanden und wir sind gestern knapp 12 Kilometer durch die Gegend gelaufen und meine beiden Hunde sind liegen geblieben, obwohl ich aufs Klo gegangen bin. Also normalerweise springen die auf so, ja, endlich bist du wach, raus geht's. Und dann denkst du, nee, danke. Und heute Morgen sitze ich so auf dem Klo, ja, und kein Hund folgt mir. Es war gut. Gebetserhörung, ohne dass du es gebetet hast, ja, weil die noch total fertig sind. Und ich ermutige dich mal, das Unerwartete zu erwarten. Also offen zu sein, Gott, du kannst meine Realität sprengen. Ja. Es erfordert ein bisschen Flexibilität, auch für stetige Menschen, kann ich gut nachvollziehen. Aber es lohnt sich. Und hey, das Gute ist bei Gott, du kannst ihn auch in Frage stellen. Du kannst mit Gott streiten. Ja, wir lesen so oft auch von David in der Bibel, in den Psalmen, der sagt, ich bin der ärmste Wurm und jeder hat mich vergessen. Und im nächsten Psalm steht drin, Gott, du bist der Größte, meine Burg, meine Rettung und so weiter. Ja. Und das ist dieser Kontrast, der eben auch den Gott auch zulässt, wo er sagt, hey, ich will Teil von deiner Klage sein, Teil von deinem Leid, aber ich bin auch Teil. Ich will auch Teil von deinen guten Zeiten sein. Ich will Teil sein, wenn es dir gut geht. Ich will mit dir in Kontakt stehen. Echte Beziehung besteht auf Authentizität. Ist es auch nichts Neues oder ein Spruch, den ich erfunden habe oder eine Weisheit. Aber ich glaube, wir sind mit Gott halt oftmals unauthentisch. Ja? Du zeigst ihm jedes Zimmer von deinem Haus außer halt die Abstellkammer. ja, die unter der Treppe links ist. Und Gott weiß es schon, aber er will halt von dir nochmal hören. Ja, sagst du, oh, voll anstrengend, muss ich das auch noch Gott sagen? Ja, ist es. Und auch dieses mit reinnehmen in den Alltag. Ein paar von euch wissen das schon, aber ich bin seit knapp einem Monat bei UPS und leite dann noch Container aus. Nicht, weil es mir so Spaß macht, sondern weil mit dem reduzierten Gehalt es sonst monatlich ein bisschen eng wird. Und so 3,5 Stunden jeden Morgen sterben. Ja, du hast 13 Container, musst zu dritt die dann ausladen und hast für jedes Paket 0,8 Sekunden Zeit. Also zack, 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 muss das Zeug raus. Hast so ein Band in der Mitte, jetzt stellst du es drauf und schiebst es raus. Und ich stehe so also den dritten Tag in diesem Container. Es fühlt sich schon an, als wäre ich mehr tot wie lebendig, weil es echt anstrengend ist. Und wenn du von 0 auf 100 diese Anstrengung hast, ohne Training vorher, also jetzt mittlerweile kann ich sagen, es ist ganz okay. Du hast nicht mehr jeden Tag einen Sterbensmuskelkater. Aber jedenfalls denke ich mir so, was für ein Kack. Ja, ich stehe hier, schwitze von Kopf bis Fuß, obwohl es draußen 4 Grad hat. Und ich sage so, Gott, wo bist du jetzt? Und ich wurde witzigerweise in diesem Moment an den Psalm 23 erinnert. Und den kennt ja fast jeder Christ. Der Herr ist mein Hirte. Ja, okay, bringt mir jetzt beim Container ausladen nichts. Vielleicht doch, aber können wir anders mal drüber nachdenken. Aber dann kommt, mir wird nichts mangeln. Ja, und ich so, also mir mangelt es gerade an allem. Mir mangelt es an Schlaf. Also ich muss um 3 Uhr morgens aufstehen, 4:30 geht's los. Mir mangelt es an Schlaf, an Kraft. Mir mangelt es an Motivation. Ja, wo es mir nicht mangelt, ist Frustration. Ja. Aber mir wird nichts mangeln, bezieht sich ja eher auf Dinge, die gut sind und nicht auf Dinge, die schlecht sind. Und ich fange halt so an, dieses Ding auszusprechen. Ja? Nicht laut, sonst denken die anderen, was ist das für ein Typ. Aber ich habe so gesagt, mir wird nichts mangeln. Ja? Und nächstes Paket, mir wird nichts, okay, schon 2 vorbei. Mir wird nichts mangeln. Ja? Mir wird nichts mangeln. Hey, und es ändert einfach deine Situation, ja, plötzlich musst du über den Kack halt lachen, ja, und am nächsten Morgen denkst du dir, und auf ein neues, auf in den Kampf, ja, und es geht schon leichter mittlerweile. Die zweite Story kommt gleich nachher, wird noch spannend. Aber vorher kommt Punkt 2, und zwar Punkt 2 ist Gottes Natur widerspiegeln. Und es ist auch nichts Neues für uns Christen zu sagen, dass ja, Gott lebt in mir, wir widerspiegeln ihn und so. Aber wie oft machen wir es denn im Alltag? Ja, Heike hat es gerade vorhin gesagt, hey, eigentlich will ich, dass es nicht komisch ist, wenn ich öffentlich bete. Aber ich denke mal, es ist immer McDonald's. Es gibt ja verschiedene McDonald's-Christen, kennt ihr die? Es gibt die Ersten, die stehen auf, heben die Hände und sprechen ganz lauten Gebet, dass es der ganze McDonald's bis zum Burger-Typ hinten mithört. Ja? Es gibt Punkt 2, der sagt, es falten mir alle die Hände, der spricht trotzdem lautes Gebet, auch dass es die Nachbarn hören. Und dann gibt es Punkt 3, der kurz die Augen schließt und sagt, danke, Amen. Ja. So, das sind die 3 McDonalds-Typen. Ja, und ich tendiere immer eher zu 3, weil ich so denke, weiß nicht. Aber eigentlich ist Punkt 1 auch gut. Aber ich will dich zu nichts zwingen, aber das trifft so ein bisschen, wie wir meistens leben, oder? Ja. Ich denke mir immer so, wenn ich einen Fisch auf dem Auto habe, ne, ich klebe mir dann einen Fisch aufs Auto, wenn mein Fahrstil passt. Eigentlich ist es eine scheiß Ausrede, sorry für das Wort, ja, aber ja. In Johannes 14, Vers 15 bis 17 lesen wir, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Rede ist hier vom Heiligen Geist. Hier wird er auch als Geist der Wahrheit beschrieben, eines seiner Eigenschaften. Und es ist einfach gut zu wissen, dass der Heilige Geist jemand ist, der immer bei uns ist. Sagst du, ja, das weiß ich, fühlt sich nicht so an. Und wenn du jetzt durchs Leben läufst, morgens im Container stehst, dann ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, der Heilige Geist ist immer bei mir. Er ist der Geist der Wahrheit, er ist der Tröster, ja, wenn du fast heulen könntest. Und er ist derjenige, der dir Kraft gibt. Und der Heilige Geist ist da und deswegen ist es so wichtig zu sagen, Heiliger Geist, gib mir jetzt Kraft in diesem Moment. Gib mir jetzt die Weisheit, die ich brauche. Es ist immer so witzig, wenn ich irgendwas suche und meine Mutter früher gefragt habe oder ihr auch geschrieben habe, hey, wo ist denn das und das, ich finde es nicht mehr. Meistens suche ich einmal am Tag meinen Geldbeutel, Handy, Schlüssel und ja, genau. Und mein Handy kann ich zum Glück orten mittlerweile, geil, oder? Kann sogar einen Ton abspielen. Und den Rest suche ich aber trotzdem noch. Und meine Mutter hat immer gesagt dann, wenn ich was gesucht habe, ja, frag doch einfach den Heiligen Geist, der weiß, wo es ist. Und ich so, fromme Antwort, oder? Aber eigentlich ist es halt so. Es ist einfach so. Und ich möchte dich anspornen, auf diese Beziehung zu kommen, zu sagen, ja, Gebet ist nicht meine erste Option, sondern meine letzte Option, sondern meine erste Option. Weil erstmal suche ich das ganze Haus aus oder die ganze Wohnung, mein ganzes Auto, schüttel es fünfmal und dann stelle ich fest, okay, Gott, ich bin am Ende meiner Weisheit, bin auch wieder zu blöd zum Suchen und können Sie mir bitte helfen? Und dann, ne? Anstatt gleich zu sagen, okay, Gott, ich brauche Weisheit, ich habe keine Ahnung, wo es ist und ich habe auch keinen Bock, meine ganze Wohnung umzugraben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, zu sagen, ich nehme das nochmal bewusst mit rein. In der Bibel steht auch drin, dass die Menschen uns an unserer Frucht erkennen werden und nicht an unseren Gaben. Und oftmals schauen wir so auf die anderen und sagen so, hey, krass, Mann, der Preacher, Teacher, ja, und der und die und den Lobpreisleiter und guck dir mal den an. Und ich glaube, dass wir zurückgehen müssen zu dieser biblischen Sichtweise, zu sagen, hey, Gott hat dir eine bestimmte Anzahl von Talenten und Gaben gegeben und es ist deine Verantwortung, sie richtig einzusetzen und was draus zu machen. Ja. Und zu sagen, ich habe vielleicht nur ein Talent, in Klammer, ich glaube es dir nicht, ja. Vielleicht siehst du momentan nur eins, aber das einzusetzen und zu sagen, mit dem diene ich Gott. Ja. Und dann wird Gott daraus mehr machen. Und diese Frucht, also Frucht ist ein frommes Wort für etwas Gutes, das entsteht, ja, oder etwas, das wächst, auch geistlich gesehen. Und wenn du das Wenige, was du nimmst, einsetzt, dann wird Gott es segnen. Egal, wie viel deine Anfangsgaben sind. Und schau nicht auf die anderen zu sagen, hey, der kann das und das und das und das auch noch und das kann er auch noch, ja. Weil ich sagte eins, viele Dinge zu können, ist manchmal dann auch nicht so ganz einfach. Ja, weil dann könntest du alles machen und dann wäre es auch schwierig. Letztens hat mal jemand gesagt, dass der Heilige Geist das Crescendo vom Kreuz ist. Und Crescendo kommt aus der Musik, das heißt langsam, lauter werdend, im Ton ansteigend. Ich würde es auch so ein bisschen sagen als i-Tüpfelchen. Ja. Der Heilige Geist ist derjenige, der kam, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist, nachdem er vom Tod auferstanden ist. So als das Tool, das uns zum Leben hilft hier auf der Erde. Und ich glaube auch, dass wir in diesem Leben auf der Erde mit Hilfe vom Heiligen Geist, indem wir unsere Gaben einsetzen, dass wir so das Wesen Gottes widerspiegeln. Ja? Weil wenn wir mit unseren Gaben nicht die Natur Gottes widerspiegeln mit dem, was wir tun, dann sind wir irgendwo falsch unterwegs. Ja. Wenn ich zum Beispiel mit einer Gabe zu predigen nur Menschen generiere, die Likes auf Facebook mir hinterlassen oder Instagram und keine Jünger oder keine Menschen, die rausgehen und die Welt verändern und das weitergeben, was ich predige, dann kreiere ich was nicht gut ist. Ja. Und ich sage das, weil ich es so oft sehe. Ja. Es geht um diesen Hype, es geht darum, dass wir 10.000 Leute in einer Halle sind und einen Abend die Hütte abreißen und dann geht jeder raus und es passiert nichts von dem, was dort passiert ist. Oder die Kraft von dem Abend kommt nicht auf den Boden. Und ich möchte nicht schlecht gegen alle Großveranstaltungen reden, aber ich glaube, dass wir dieses authentische, normale Leben von Montag bis Samstag noch viel mehr betonen müssen und uns darüber unterhalten sollten, wie funktioniert das denn. Wenn wir das Wesen Gottes in uns verinnerlicht haben, dann werfen uns Umstände nicht so sehr oder gar nicht mehr aus der Bahn. Ja. Und das ist ein steiler Satz, sagst du, ja, passt für mich. Und dann stirbt halt irgendjemand, der dir nahe steht. Ja. Und dann denkst du, okay, Gott, bin raus. und zu sagen, dass Gott gut ist, wenn ich dieses Wesen Gottes in mir verinnerlicht habe, ist dann kein verzweifelter Hilfeschrei mehr als Bestätigung von irgendwas, sondern ist eine gefestigte Wahrheit, aus der tiefen Beziehung mit Gott heraus. Und ich sage dir das, weil ich es erlebt habe, dass es stimmt. Ja? Und oftmals ist es eben so, dass du sagst, ja Gott, guck meine Umstände an, wie bist du da noch gut? Und wir haben diese Antwort nicht immer. Ja? Ich kann dir nicht sagen, warum Dinge passieren. Ich weiß, dass Menschen sich entscheiden können, Böses zu tun. Ja? Erleben wir alle. Aber das erklärt jetzt nicht das komplette Leid dieser Welt. Und diese Frage wird auch ein bisschen zu weit führen jetzt. Aber generell möchte ich dich zu ermutigen, wenn du so eine Situation hast, zu sagen, okay Gott, wie kannst du jetzt gut sein? Geh auch mit dem zu Gott. Ja, weil Gott ist auch die Adresse von unseren Zweifeln. Und zu sagen, hey Gott, ich sehe es gerade nicht. Und ich will einfach das verstehen. Und diese Sache, die wir oftmals vergessen in der Situation, ist, dass Gott eben trotzdem da ist. Ich war schon auf Beerdigungen, die wirklich nicht einfach waren. Zum Beispiel von meiner Cousine, die wurde 6 Jahre alt, hatte einen Gendefekt und ist dann irgendwann einfach gestorben und hatte kein schönes Leben. Ja, weil sie nur Krämpfe hatte ab dem zweiten, dritten Lebensjahr. Und da stehst du also an diesem Kindersarg mit deiner Verwandtschaft drumherum und du denkst dir, ja Gott, ja warum? Ja, und ich kann es dir nicht beantworten. Aber ich weiß oder ich habe gespürt, dass Gott in diesem Moment da war und dass er ganz klar die Zusage hatte, sie ist bei mir im Himmel und da, wo sie jetzt ist, hat sie es besser wie hier. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass sie ihr Umfeld, dort wo sie war, einfach immer zum Lachen gebracht hat, weil sie trotzdem jemand war, der unter schlimmsten Krämpfen immer gelacht hat. Das war so krass. Ja. Oder die andere Situation, wir waren in Schweden unterwegs mit den Fahrtrangers, den 15- bis 17-Jährigen. Und ich kriege eines Morgens den Anruf, ich hatte als Trailleiter das Handy dabei und unser Haupttrailleiter sagt mir, hey, der Vater von einem deiner Jungs ist gestern gestorben. Du bist in Schweden im Nirgendwo und du musst jetzt einem 15-Jährigen oder 16-Jährigen sagen, dass sein Vater gestern gestorben ist. Dessen Moment in deinem Leben, die willst du nicht nochmal erleben. Ja, und du stehst erstmal da und sagst, okay Gott, warum jetzt, warum ich, warum hier? Und zu erleben, dass Gott trotzdem in dieser Situation da ist, zu erleben, dass wir dann zusammenstehen mitten in Schweden und für ihn gebetet haben, für die ganze Familie gebetet haben, zusammen auch geweint haben und zusammen diese Situation getragen haben, ja. War im Nachhinein dann trotzdem gut, ja, weil es war irgendwie eine Community und eine Familie da, die ihn in diesem Moment aufgefangen hat, wo anders vielleicht nicht so gewesen wäre. Dank des ADAC konnte dann auch ein Leiter mit ihm rausfliegen. Die haben Flüge bis in die Höhe von 4.000 Euro hätten die bezahlt. Die waren 2 Tage später, waren sie daheim. Ja. Und Gott hat trotzdem versorgt in dieser Situation und Gott war trotzdem da in dieser Situation und das hat mich begeistert irgendwie, auch im Nachhinein zu sehen, Gott, du warst da, auch in dieser Situation. Der dritte Punkt ist, bringt diese Zeit deines Lebens, also da, wo du jetzt gerade stehst, bringt die Frucht hervor. Und wenn ich so über meine Tage nachdenke und sage, hey, wie war es denn gestern oder vorgestern? Hat da irgendwas, was ich getan habe, Frucht hervorgebracht? Also habe ich Menschen von Jesus erzählt? Habe ich mehr Liebe, mehr Mitgefühl gezeigt? War ich selbst beherrscht? War ich geduldig? All diese Früchte des Geistes auch? War ich langmütig zu jemandem? Bin ich Gott näher gekommen? Und ich möchte dich herausfordern zu sagen, da wo ich jetzt gerade stehe, möchte ich mit dem, was ich habe, auch wenn es meiner Meinung nach wenig ist, ich will es einsetzen zu Gottes Ehre und ich will, dass es Frucht hervorbringt, also dass es Gott dient, dass es Menschen Jesus zeigt, dass es ihn widerspiegelt. Und ich weiß, du weißt es auch, Gott beantwortet nicht alle unsere 10.000 Gebete sofort. Und ich glaube, der Grund dafür ist weil er eben ein guter Vater ist. Ja? Wenn alles, was du beten würdest, sich sofort erfüllen würde, dann wäre es halt auch nicht gut. Ja? Wenn ich jetzt beten würde, Gott schenkt mir ein Auto mit Tankkarte, bam, ist es da. Okay, geil. Dann fährst du 50 Tage im Jahr durch die Gegend und machst vielleicht nur Zeug, was du cool findest, aber was eigentlich nicht Gottes Plan ist. Ja. Und ich glaube, in manchen Dingen, wenn wir die sofort bekommen würden, wären wir so ein bisschen auch überfordert manchmal. Ja. Wenn, auch beim Thema Heilung ist es ja immer so interessant, ja, wir erleben, dass Gott sofort heilt und wir erleben halt, dass Gott nicht sofort heilt. Und ich glaube aber trotzdem, dass, oder ich weiß trotzdem, dass Gott in diesem Prozess da ist und dass es einen Zeitpunkt gibt, wo alle Krankheit weg ist und die ist halt im Himmel. Ja. Und es ist auch leichter gesagt, sagst du, ja, danke, mein Vater hat Krebs oder meine Tante liegt im Sterben. Ja. Natürlich, aber auch da ist Gott da. Und manche Fragen beantwortet er eben erst im Himmel. Aber im Himmel ist diese Krankheit weg. Und bis dorthin ist Gott trotzdem da. Und diese tiefe Beziehung zu Gott, die verändert dein Leben, weil du plötzlich auch eine Sicht von Gnade bekommst. Wie oft urteilen wir über Gott, ohne überhaupt alles zu wissen? Ja. Ich glaube, wenn wir manchmal die Perspektive von Gott hätten, würden wir vieles andere sehen, oder vielleicht fast immer. Aber es entspannt manchmal auch zu sagen, Gott, ich weiß nicht warum, aber ich vertraue dir. Ja, ich vertraue dir. Wenn du verheiratet bist, hast du irgendwann Ja gesagt und du wusstest garantiert nicht, was kommt. Du wusstest garantiert nicht, was kommt. Ja, weil manchmal kommt es anders und fast immer wie gedacht. Aber du hast trotzdem Ja gesagt und gesagt, ich vertraue dir damit ein Stück weit. Und hoffentlich auch zu 100%. Und ich ermutige dich heute vielleicht nochmal zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ja, vielleicht ist es ein Punkt für dich. Der vierte Punkt ist, dass wirklich zu wissen, wer Gott ist, dein Leben verändern wird. Und ich hatte es am Anfang gesagt, wir sind oftmals so auf diesem Sofortlösungstrip, also dass ich bete und es passiert was und wenn ich bete, Gott, ich will dich kennen, dass es dann so eine Offenbarung gibt, wie Moses so auf dem Berg, so bäm, Gott erscheint dir und du weißt alles von ihm, ja. Und dann geht's los. Aber so ist es eben nicht, sondern wie in jeder Beziehung ist es auch ein Kennenlernen, was hauptsächlich von dir in Anführungszeichen ausgeht, weil Gott ist dazu immer bereit. Ja? Also du musst nicht Gott fragen, würdest du gerne eine Beziehung mit mir haben, weil er hat dieses Ja schon bestätigt, bevor er dich geschaffen hat. Ja. Ich glaube, dass wir tiefe Orte brauchen oder die Momente, wo wir Gott erleben, Zeiten von seiner Gegenwart und seiner Liebe, die einfach so stark ist, wie du das von keinem Menschen auf der Erde je bekommen kannst. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich erlebe es immer öfters und ich strecke mich danach aus, zu sagen, Gott, ich will dir begegnen. Und es ist nicht nur eine Worship Night, es ist nicht nur ein Gottesdienst oder eine Predigt, wo du solche Momente hast, wo du Gott krass begegnest, sondern in deinem Alltag, ja, wo ich sage, Gott, ich will durch die Gegend fahren, durch die Gegend laufen und ich will in diesem Moment Begegnungen mit dir haben, die mich auffüllen. Und ich ermutige dich zu sagen, ich strecke mich danach aus, weil ich will dich kennenlernen. Und wenn du nicht weißt, wer Gott ist oder Dinge nicht verstehst, dann mach dich auf den Weg zu Gott und fang an zu fragen. Vielleicht ist es für dich dran, wieder die Bibel zu lesen. Und ich bin auf Instagram, eines der guten Dinge, gibt es so ein Hashtag No Bible, No Breakfast. Also keine Bibel, kein Frühstück. Und du brauchst es nicht zu dem Gesetz von deinem Leben zu machen, aber vielleicht ist es eine Idee für dich, wo du sagst, hey, ich will wieder anfangen, einfach mal morgens zu meinem Kaffee nicht meine Lieblingsserie zu gucken, sondern in der Bibel zu lesen. Ja. Ist nicht revolutionär, die Idee, aber manchmal müssen wir back to the basics gehen. Johannes Hartl hat es mal gesagt, er war in einem Kloster und die Mönche, die haben, glaube ich, eine Woche oder einen Monat lang über einen Bibelvers meditiert. Ja. Und du denkst so, hä, wie blöd kann man sein? Ja, okay, die erste Reaktion. Aber dann denkst du dir, andererseits mal eine interessante Sache. Ja. Wer sich im Container stand, mir wird nichts mangeln. Ja. 50.000 Mal gefühlt ausgesprochen. Weil ich glaube, wenn wir uns mehr mit dem auseinandersetzen, was wir lesen, dann beginnt es auch eine tiefere Bedeutung zu haben. Forsch doch mal über eine Eigenschaft von Gott nach, die du nicht verstehst. Und nicht nur 20 Sekunden, sondern vielleicht einfach über eine längere Zeit. Und es heißt auch nicht nachzuforschen, dass du dich jetzt hinsetzen musst mit deiner Bibel und 2 Stunden warten, so Gott, Offenbarung bitte, sondern es kann auch in deinem Alltag passieren. Ja. Nimm es einfach mit rein. Viele Nicht-Christen werfen uns ja vor, dass die Bibel halt so ein Buch ist mit vielen Regeln und Begrenzungen, und wenn du Christ bist, dann darfst du das nicht und dann darfst du das nicht. Und ich finde es immer ziemlich witzig, weil wir in 1. Korinther 6, Vers 12 lesen, da steht drin, alles ist mir erlaubt. Was für eine Bibel ist denn das? Ja. Und Paulus schreibt hier, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Ja. Das heißt, wenn es dir erlaubt ist und auch noch gut für dich ist, aber nicht gut für andere, dann macht es trotzdem keinen Sinn. Ja. Und alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und das sind so diese 2 Knackpunkte. Das eine ist, dass viele Dinge eben für dich nicht gut sind, und das andere ist, dass es dich nicht beherrscht. Ja. Und jetzt kannst du sagen, okay, jemanden nicht umzubringen, das leuchtet noch ein. Ja. Das ist nicht gut für mich und für den anderen, der Tod ist auch nicht. Ja. Aber diese ganzen Dinge, worüber sich die Christen auch streiten über Jahrtausende, ja. Zum Beispiel, darf ich jetzt mit jemandem zusammenleben vor der Ehe oder nicht? Ja. Sagst du, ja, kannst du machen. Aber es ist vielleicht nicht gut. Ja, warum? Weil Gott eine Verheißung darauf gesetzt hat, innerhalb von einem Bund der Ehe Sexualität auszuleben. Ja, und du kannst dich dafür entscheiden, diesen Segen in Anspruch nehmen, indem du damit wartest, oder eben nicht. Und dann hast du es halt nicht. Abgesehen davon kannst du dann auch nicht jedes Amt in der Gemeinde machen, wenn du keinen Bock hast auf Gottes Regeln. Ja? Weil irgendwie, wenn ich unauthentisch lebe, was gibt mir dann das Recht, was weiterzugeben? Das ist auch eine tiefere Frage, will ich jetzt nur mal anreißen hier. Ne? Und wir müssen diese Regeln und Begrenzungen eigentlich ersetzen durch eine Freiheit, die da ist von Gott, und durch eine Einladung, diese Dinge zu befolgen. Warum? Weil sie dann positive Auswirkungen haben. Und wir kommen zum 2. Beispiel vom Band bei UPS. Es war eine Woche später und ich kam dann in den Split, weil die Pakete fahren so aus dem Container raus, und dann kommt so ein Querband und dann stehen da nochmal 3, wenn es gut läuft, 4 Leute, die sortieren die Pakete dann auf 2 verschiedene Bänder. Ein Band ist oben, 1 Meter höher, und eins auf gleicher Höhe. Wenn du Glück hast, musst du also das 30-Kilo-Paket nicht nur nach rechts heben und nicht 1 Meter höher. Und in diesem sogenannten Split stehen wir also, ich mit 3 anderen. Und dann, als mal kurz weniger war, was nicht so oft vorkommt, fragt mich so mein Nebenmann Arthur, ja, was machst du noch so? Machst du nur UPS oder was machst du noch so? Ich so, nee. Ich bin noch bei einer Kirche angestellt als Jugendreferent. Sagte, bist du Priester? Ich so, ja, sowas Ähnliches. Sag, ja, ich weiß auch Bescheid. Meine Oma ist katholisch und sehr gläubig, sehr gläubig. Ich so, ja, das ist gut. Aber ihr, was seid ihr? Sag ich, wir sind nicht katholisch. Evangelisch, sag ich, nee, trifft so annähernd, aber wir sind eine Freikirche, also keiner, nicht evangelisch und katholisch. Ah, okay. Aber glaubt ihr an die Bibel? Ich so, ja, wir glauben an die Bibel. Und dann kamen wieder viele Pakete, ja, und während wir also diese Pakete im Sekundentakt da rechts und links hochwerfen, fragt es so, ja, und was ist mit den ganzen Sachen? Darfst du Frau haben? Ich so, ja, darf ich. Aber nur eine, oder? Ich so, ja, im Optimalfall nur eine. Und was hältst du vom Koran? Ich so, Paket hoch. Und ich so, ja, ist nicht so der Brüller. Und er so, okay, aber ich habe Bibel und Koran gelesen, gibt sich nicht viel. Ich so, ja, da hast du das aber nicht gründlich gelesen. Er so, hä, warum? Ich so, ja, der wesentliche Unterschied ist bei der Bibel, dass Gott eine Beziehung mit uns will, und bei Allah eben, dass es nicht so ist. Ja, für Moslems ist es fremd, eine Beziehung mit Allah zu haben, oder dass er ein Gott ist, der liebt zum Beispiel. Ja. Und ich fand es irgendwie witzig, ja, weil es hat sich so ein Gespräch hingegeben, und Berthold, der Bulgare, 5 Meter weiter, hat sich irgendwann auch noch eingeschaltet, und es ist ein Wahnsinnslärm dort, das heißt, du musst immer schreien. Ja. Und ich fand es aber irgendwie so paradox, ja, weil mitten in dieser herausfordernden Situation hat sich so eine Story ergeben. Und ich hab sie eingeladen, sie sind heute leider nicht da. Vielleicht kommen sie nächstes Mal. Ich werde sie am Montag jedenfalls fragen, wo sie waren. Ja. Und es war irgendwie witzig, diese Begegnung. Ich bete einfach, dass da was raus entsteht, ja, weil dann hat der ganze Kack noch mehr Sinn, ja, außer Geld zu verdienen. Eine Frage, die mir oftmals hilft, ist, wenn du irgendwas tust und nicht weißt, ist es jetzt gut oder nicht gut, zu sagen, Gott, bist du bei dem, was ich gerade tue, bist du da noch mit mir? Ja, bist du da noch mit mir? Oder findest du es eigentlich nicht gut? Ja. Und sagst du, ja, Gott ist doch immer bei mir, sage ich, ja, richtig, okay. Aber zu fragen, okay, Gott, ist das, was ich gerade tue, ist es gut oder ist es nicht gut? Und Gott gibt dir eine Antwort. Der fünfte Punkt ist ein ganz praktischer Punkt und Andreas kann schon mal ans Keyboard kommen. Der fünfte Punkt ist, mach jede Predigt zu deiner Predigt. Ich weiß nicht, wie oft du eine Predigt hörst. Manche hören sich ja noch jeden Tag bei YouTube eine an. Da hast du irgendwann so einen frommen Overkill an Informationen. Und ich denke, worauf es ankommt, oder ich weiß, worauf es ankommt, ist eben diese Umsetzung. Ja, und ich war so oft schon in einer Predigt und ich wurde eben an gewisse Menschen erinnert, die diese Predigt jetzt hören müssten. Ja, und so. Und du denkst dir, vielleicht ist jetzt auch gerade. Aber ich frage mich bei einer Predigt immer, hey, was ist der Punkt, den du mir sagen willst, Gott? Ja, und vielleicht sagt der Prediger gar nicht und vielleicht ist es auch in einem Gottesdienst der Lobpreis oder im Lobpreis, wo Gott zu dir spricht. Aber ich glaube, wir müssen oder wir können und dürfen neu mit so dieser Erwartungshaltung rangehen, zu sagen, Gott, ich will durch jede Predigt, die ich höre, will ich was mitbekommen, was mich voranbringt, was mich auf dieses nächste Level bringt. Ein Prediger hat mal gesagt, hey, ich predige 30 Minuten und in den 30 Minuten, du musst dir nicht alles merken, du kannst es auch gar nicht, aber ich will, dass du dir immer einen Punkt mitnimmst für dich, einen einzigen Punkt, den du umsetzen willst, der dich bewegt, der dich anspricht. Und das hat mir irgendwie den Stress rausgefunden, weil es war in dieser Zeit, wo ich so dachte, ich schreibe mal Predigten mit und dann bin ich ein Mensch, der einen Anspruch hat, alles mitzuschreiben und dann stellst du nach 10 Minuten fest, Mist, nicht alles mitgeschrieben. Ja? Und dann zu sagen, hey, was ist dieser eine Punkt, den du mir heute mitgeben willst, Gott? Und du hast dann auch gleich Zeit in dieser nächsten 10 Minuten, wo wir nochmal in den Lobpreis gehen. Einfach zu sagen, Gott, was ist mein Punkt heute? Wo ist mein nächster Level? Vielleicht ist dein nächster Level, einfach zu deinem Arbeitskollegen zu gehen, ihn mal einzuladen oder zu deinem Arbeitskollegen zu gehen, der krank ist und für ihn zu beten. Jetzt sagst du, ja, okay, aber was ist, wenn er nicht geheilt wird? Jetzt sag ich dir, ja, stimmt. Aber probieren kannst du es trotzdem. Und auch dann zu sagen, hey Gott, ich bleib dran. Ich habe neulich eine Geschichte gehört, wo ein Sohn durch einen Unfall ins Koma, im Koma lag und die Mutter hat 23 Jahre für ihn gebetet und es ging oftmals darum, ob sie die Maschinen abschalten oder nicht. Und nach 23 Jahren ist er wieder erwacht aus dem Koma und hat ein normales Leben weitergelebt. Und das sind diese Momente, wo ich mir überlege, wäre ich derjenige, der nach 20 Jahren aufgegeben hätte. Und es ist extrem herausfordernd, weil ich denke, hey, dieses Dranbleiben ist oftmals, haben wir vielleicht ein bisschen verlernt. Ja. Dieses Dranbleiben ist vielleicht oftmals auch so eine Sache, wo du sagst, ja, okay, hat halt nicht funktioniert, kein Problem. Ja. Aber ich möchte uns ermutigen zu sagen, wir sind eine Gemeinde, die dranbleibt. Wir sind eine Gemeinde, die für Carsten beten wird, bis er wieder ganz gesund ist. Und wir hören keinen Tag früher auf. Wir hören nicht übernächste Woche auf, weil es nicht funktioniert hat. Wir hören nicht in 2 Jahren auf, sondern wir beten dafür weiter. Wir hören nicht auf zu beten, wenn wir 5.000 Euro im Monat haben und 100 Leute sind. sondern wir beten, dass Gott sein Wachstum hier ausbreitet. Wir hören nicht auf zu beten, wenn dein Arm nicht mehr so arg wehtut, sondern wir hören auf zu beten, wenn er wieder gesund ist. Und wir preisen Gott dafür, dass er es getan hat. Und wir singen jetzt so ein neues Lied. Ich habe den Link schon mal rumgeschickt. Das heißt Rennen. Und in diesem Lied geht es darum, dass wir über den höchsten Berg und durch das tiefste Meer für Gott rennen werden. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Commitment heute zu machen, zu sagen, jawohl Gott, heute erst recht. Sagst, ich habe keine Kraft, ja, aber durch dich, der mich stark macht. Jeden Morgen, wenn 3 Uhr bei mir der Wecker klingelt, dann denkst du dir so, okay, ich bin nicht wach. Dann kommt mir immer meistens so dieses Lied im Sinn, ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Und wieder bringe ich dir mein Lob. Sagst du, ja, aber es ist noch nicht hell, es zählt nicht. Aber diese 20 Minuten, und wenn es schnell gehen muss, 18, die ich zu UPS fahre, das ist übrigens unbegrenzt auf der Autobahn, also ich fahre nicht zu schnell. Da hab's ich in der Hand, ob ich nur meinen Kaffee schlürf oder ob ich mich auf diesen Tag ausrichte. Und es gelingt mir gefühlt nur einmal von 5 Mal in der Woche. Sagst du, cool, einmal Feiertag, schon 1 von 4 Mal. Ja. Aber ich fokussiere mich drauf und ich sage Gott, nicht durch meine Kraft, sondern mit deiner Hilfe. Und dann schaffst du es nicht nur zu überleben, dann schaffst du es sogar, ohne dass du Muskelkater hast, ohne Ende. Und dann kommst du sogar noch ins Gespräch mit Leuten, wo du denkst, in dieser Situation mit jemandem zu sprechen über Glaube, ist sowas von paradox, dass es schon wieder ja, sich real anfühlt. Und ich möchte dir mitgeben, dass du das erwartest für deinen Alltag. Ja. Und dass du sagst, jetzt erst recht. Wir Ranger, wir haben so ein Versprechen und es fängt an, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun. Und hey, das trifft es jeden Tag. Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Wenn ich im Container bin, lade ich immer zu langsam aus. Ist mir aber irgendwie kackegal, weil ich kann nicht schneller. Ja? Ich mache so, wie ich es 3,5 Stunden durchhalte, ohne zu sterben. Und dann kommt ständig der Vorarbeitertyp und sagt, Junge, du musst schnell ausladen. Und ich so, nee, geht nicht. Wie geht nicht? Ich so, ja, sonst bin ich kaputt. Tot irgendwann. Außerdem bist du mir jetzt halt schneller, automatisch. Ja. Und ich möchte dich einfach ermutigen, bei diesem Lied der Zeit zu nehmen und zu sagen, okay Gott, was ist mein nächster Level, wo ist mein Punkt? Ich gebe dir nochmal kurz die Punkte mit. Der erste Punkt war, fang an zu kämpfen. Der zweite ist, Gottes Natur widerspiegeln. Der dritte war, bringt diese Zeit, in der du jetzt gerade lebst, bringt die Frucht hervor. Und der vierte war, wirklich zu wissen, wer Gott ist, verändert dein Leben. Und die fünfte war, mach jede Message zu deiner Message. Wenn du willst, dann kannst du gern mit aufstehen, du kannst aber auch sitzen bleiben, es ist ganz entspannt heute. Ja, du kannst dich auch zurücklehnen. Wisst ihr, wie du dich wohlfühlst, ja, ich bin nicht davon abhängig, oder wir als Team, dass du aufstehst und mitbrüllst, weil du den Song 5-mal gehört hast, sondern nimm jetzt diese Zeit und diese Haltung ein, die du brauchst gerade vor Gott, oder zwischen Gott und dir, die dir gerade dient und hilft. Und Vater Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der diese Beziehung zu uns will und der sein Ja schon gegeben hat, bevor wir erschaffen wurden. Danke, dass du mit Jesus uns eine Möglichkeit auf diese Erde geschickt hast, einfach so zu dir zu kommen. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der sagt, dass uns alles erlaubt ist, aber der uns auch sagt, was gut für uns ist. Danke, dass du ein Gott bist, der, wenn wir am Boden liegen, wenn wir nicht mehr können, dass du derjenige bist, der uns wieder aufhilft. gleich nachdem er sich zu uns gelegt hat und uns in den Arm genommen hat. Und Vater Gott, ich bete, dass du diese Sehnsucht nach dieser tiefen Beziehung zu dir, dass du der heute begegnest, jetzt in diesem Moment. Ich bete, dass du dich, wenn wir dich jetzt suchen, dass du dich finden lässt. Gott, ich bete, dass wir die Radikalität besitzen, über diesen höchsten Berg und durch das tiefste Meer zu laufen. Für dich, Gott. Und Gott, ich bete um deine Stimme und dein Reden in unserem Leben, dass es an Klarheit zunimmt und unsere Vorstellung und unser Wunsch übertrifft. Gott, ich bete, dass wir Menschen sind, die rausgehen und Frucht bringen, die rausgehen und anderen Menschen erzählen, wer du bist, ohne Scheu und Scham, Jesus, zur richtigen Situation, zu den richtigen Leuten hingehen und mutig sind, das, was du in uns hineingelegt hast, diese Natur von dir zu widerspiegeln. Und Gott, ich danke dir für diese individuellen Talente und Gaben, mit denen du jeden ausgestattet hast. Und ich bete, dass wir das entdecken immer mehr. Ich bete es auch, dass wir es mutig sind, uns das gegenseitig zuzusprechen und uns darin zu bestätigen.